Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talks. Die heutige Folge ist die bereits 70. Folge. Ja, und somit wieder ein runder Geburtstag. Und da braucht's etwas Besonderes, habe ich mir gedacht. Und zwar einerseits habe ich einen wirklich prominenten Interviewpartner, der schon Jahrzehnte in der Sportbetreuung unterwegs war und auch noch immer aktiv ist. Und auf der anderen Seite gibt's ein Geschenk, wie das so ist bei einem runden Geburtstag. Aber das Geschenk gibt's nicht für mich, sondern für euch. Und deshalb freut es mich, euch quasi im Zuge der 70. Folge ein Gewinnspiel präsentieren zu dürfen. Und da gleich vorweg gibt's ein richtiges Schmuckstück für Sportphysios zu gewinnen. Das erfahrt ihr aber dann im Laufe der Folge auch noch, wie ihr das gewinnen könnt sozusagen. Und warum genau der Interviewpartner? Als ich 2006 meine erste schwere Verletzung hatte, war das für mich sozusagen schon ein wenig der Einstieg in die Physiotherapie, wie vielleicht bei so vielen anderen auch von euch, quasi vom Patienten oder Sportler zum Therapeuten oder Therapeutin. Und als ich damals eben auf so die Recherche gegangen bin zur Nachbehandlung von Verletzungen in Büchern oder auf Internetseiten, Instagram gab es damals noch nicht, wo ja heute permanent Übungen auch gepostet werden. Aber wie gesagt, in Büchern oder eben damals habe ich da auch eine Seite gefunden vom deutschen Fußballnationalteam, gab es immer wieder Videos zu typischen Verletzungen im Sport und da fiel immer ein Name und die Rede ist von Klaus Eder. Für mich definitiv einer meiner Role Models sozusagen und jemand, der mich in meiner Arbeitsweise, vor allem zu Beginn, sehr beeinflusst hat, sei es jetzt von Betreuung im Sport, Behandlung von Muskelverletzungen oder auch, wenn es einfach nur ums Taping gegangen ist. Überall hat der Klaus sozusagen sein Wissen weitergegeben. 2010 habe ich ihn dann im Zuge eines Kongresses live erleben dürfen und das hat mich dann eigentlich noch mehr motiviert in die Sportphysiotherapie, noch mehr meine Berufung zu legen sozusagen, weil er da einfach auf der Bühne mit einer Leidenschaft stand, was seinesgleichen gesucht hat. Vermutlich, für mich zumindest, ist niemand im deutschsprachigen Raum so sehr mit der Sportphysiotherapie verwurzelt wie der Klaus. Er hat die Sportphysiotherapie über sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte sogar hinweg geprägt. Seine Ansätze, seine Techniken haben, glaube ich, nicht nur mir, sondern auch ganz vielen anderen, vor allem wahrscheinlich auch aus meiner Generation geholfen, den Einstieg in die Sportbetreuung oder die Zusammenarbeit mit verletzten Sportlern und Sportlerinnen leichter zu bewerkstelligen. Bei all der Erfahrung, die er hat, und wir reden da von fast 50 Jahren Physiotherapie, unter anderem 30 Jahre Physio der deutschen Fußballnationalmannschaft mit unzähligen Welt- und Europameisterschaften und auch seit 1984 regelmäßig bei Olympischen Spielen als leitender Physiotherapeut unter anderem. Aber nicht nur in der Sportbetreuung, sondern ja auch in der Praxis hat der Klaus ständig mit hochrangigen Sportlerinnen auch zu tun, auch jetzt noch. Klaus ist mittlerweile 71, aber trotzdem ist er immer noch brav an der Liga tätig sozusagen und hat noch immer seine Leute, die ihm da vertrauen und die gerne einen Termin bei ihm möchten. Aber trotz all dem ist doch der Klaus nicht verschont von der, ich sag's jetzt mal, der Physiopolizei, die ihm immer oder die nicht nur ihm, sondern auch anderen aus seiner Generation vielleicht vorwerfen, nicht evidenzbasiert zu arbeiten oder das Hands-on hat keinen Mehrwert oder nur weil jemand mit Sportler oder Sportlerinnen arbeitet, der nicht automatisch ein qualifizierter Therapeut ist. Ich muss sagen, und dazu möchte ich die Folge auch ein wenig nützen oder das Intro, dass die Entwicklung, dieses Schwarz-Weiß-Denken für mich wirklich sehr, sehr schade ist. Es geht irgendwie einfach nicht mehr um die Wertschätzung und den Respekt, was jemand über Jahrzehnte hinweg praktiziert hat, sondern nur noch darum, um zu polarisieren und eben falsch oder richtig und kein, ja, ich probiere das mal aus, könnte ja auch funktionieren, sondern gleich einmal schlecht darüber geredet wird oder sich sogar lustig gemacht wird. Natürlich es hat sich ganz, ganz viel verändert in der Physiotherapie. Und ja, der Klaus ist natürlich auch alte Schule, aber gerade die aus der alten Schule hatten halt auch bei weitem nicht die Möglichkeiten, die wir heute 2024 haben. Und deshalb muss man sich halt auch, oder mussten sie sich halt auch ihre eigenen Lösungsansätze überlegen und ausprobieren. Heutzutage machst du halt Instagram auf und bekommst alles präsentiert und musst eigentlich fast selber gar nicht mehr drüber überlegen, was du für Übungen machst oder was du für Ansätze in der Therapie an der Liege machst. Da wird dir quasi sozusagen alles ein wenig vorgekaut. Hauptsache steht irgendwie drunter, ist evidenzbasiert oder funktioniert sowieso und so weiter und so fort. Was ich damit sagen möchte, ja klar, wir alle müssen und sollten uns auch ständig weiterentwickeln, offen für Neues sein und eben auch natürlich evidenzbasiert arbeiten. Die Evidenz ist natürlich extrem wichtig, keine Frage, um unser Berufsbild auch weiterzubringen, sei es in der Öffentlichkeit oder in der Zusammenarbeit mit Ärzten oder Ärztinnen. Aber es braucht auch die Praktiker, die tagtäglich mit Patienten, mit Sportlerinnen arbeiten und auch Dinge ausprobieren, wenn die Evidenz vielleicht schon ansteht und nimmer keine Möglichkeiten mehr sieht oder keine evidenzbasierten Lösungsansätze mehr gibt, um Patienten oder Sportlerinnen wieder fit zu bekommen. Und wer mich kennt, der weiß, mein Ansatz ist immer Evidenz, Erfahrung und Expertise sozusagen. Aber nur jemanden seine Erfahrung und seine Expertise abzusprechen, nur weil es nicht evidenzbasiert ist, der oder die hat meiner Meinung nach den Sinn der Veranstaltung nicht verstanden. Nicht zu allen Krankheitsbildern oder Personengruppen gibt es eine Studie, weil einfach mehrere Faktoren dies auch nicht zulassen. Es geht auch ganz, ganz viel um Erfahrung in unserem Job und ich bin allen offen, die versuchen, ihre Expertise zu präsentieren oder ihre Erfahrung zu unterrichten. Und muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich entscheiden muss, ob ich von jemandem lernen möchte, der 50 Jahre Berufserfahrung hat, aber vielleicht nicht alles mit den aktuellsten Studien belegen kann, oder jemand, der 3 Jahre Berufserfahrung hat und mir eine Studie nach der anderen präsentiert, da muss ich ehrlich gesagt nicht lange überlegen, denn unterm Strich geht es darum, Wege zu finden, unsere Sportlerinnen oder unsere Patienten bestmöglich zu unterstützen. Mein Ziel mit dem Podcast war es, dass dieser für Offenheit gegenüber allen Meinungen von junger und alter Generation, von Evidenz basiert, von Eminenz basiert, von Sportwissenschaftlerinnen und Masseure, Masseurinnen und so weiter steht, aber immer mit Respekt und Wertschätzung gegenüber der anderen Meinung oder Ansätzen. Leute, die in unserer Branche ja stets über andere Ansätze herziehen oder sich ja sozusagen auch lustig über andere Meinung machen, nur weil sie jetzt nicht mit ihrem aktuellen Wissensstand oder ihrer Sichtweise auf die Therapie einhergehen. Ganz ehrlich, das ist in unserem Berufsbild meiner Meinung nach definitiv fehl am Platz. Den ganzen Querulanten und Querulantinnen, die stets gegen alles wettern, nur um zu polarisieren und sich zu vermarkten oder wie auch immer, was der Sinn dahinter ist. Bitte konzentriert euch lieber auf eure Patientinnen, versucht gute Arbeit zu machen, fokussiert euch darauf, gerade wenn ihr jetzt noch junge Therapeutinnen seid, euch ständig weiterzuentwickeln, denn darum geht's letzten Endes auch. Meine große Bitte, lasst uns wieder weg von richtig und falsch, von ich mache das immer schon so, von das ist nicht evidenzbasiert. Wir haben wirklich einen richtig coolen Job, in dem es unterm Strich immer nur darum geht, unsere Patienten oder Sportler, Sportlerinnen bei der Reha, bei der Prävention oder Regeneration bestmöglich zu unterstützen. Und einer der Sportlerinnen und Sportler eben schon seit mehr als 40 Jahren unterstützt, das ist der Klaus. Deshalb habe ich mich wahnsinnig gefreut, als der Klaus gesagt hat, ja, das Interview, das machen wir. Und die heutige Folge ist sozusagen eine kleine Zeitreise durch die Sportphysiotherapie und ein kleiner Auszug aus Klaus' Leben als Physiotherapeut. Viel Spaß mit der Folge 70. Lieber Klaus, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass ich da in deinen Räumlichkeiten mit dir jetzt ein wenig über Sportphysiotherapie sprechen darf. Ich sage immer so, mein Jahrgang, der kennt dich einfach sehr gut, ja, der ist einfach mit dir aufgewachsen, mit deinen Büchern, Fußballverletzungen verstehen und so weiter, welche Bücher du nicht, mit dem Müller-Wohlfahrt in dem Muskelverletzungsbuch, überall da ist immer der Name Klaus Eder einfach zu lesen und du zeigst immer Praktiken her und so weiter, und mit dem bin ich einfach aufgewachsen, weil früher gab es das ja noch nicht mit, dass man sich alles übers Internet holen kann, sondern da hat man dann wirklich zu den Vorbildern auch direkt gehen müssen. Einleitende Worte über dich, wie gesagt, meine Generation, die kennt dich wahrscheinlich, ja, aber die jüngere Generation, wer bist du? Wann hast du Physio angefangen? Wie waren so deine letzten Jahre?
Also zunächst mal möchte ich mal sagen, dass ich als Halbösterreicher natürlich sehr gerne dieses Interview führe und würde mich auch freuen, wenn ich den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich da ein bisschen was meine Philosophie nahebringen kann. Also bei mir war es sehr einfach, weil meine Mutter schon Physiotherapeutin war und ich habe von meinem 6. bis zum 22. Lebensjahr Eishockey gespielt und habe natürlich da schon einige Verletzungen erlitten, die meine Mama damals natürlich mehr oder weniger erfolgreich behandelt hat. Aber man hat sie natürlich, die Mama kann natürlich dem Bub nicht wehtun und infolgedessen hielt sich natürlich die Schmerzen im Grenzen. Nee, aber inspiriert von meinem Bruder Odilo, der auch Physiotherapeut ist und Heilpraktiker ist, und meiner Mama bin ich natürlich, war die Berufswahl von vornherein klar, dass ich auch Physiotherapeut wäre, damals noch Krankengymnast. Mhm. Es gab ja den Masseur und Krankengymnast und dann die Krankengymnast war schon etwas Höheres und bin dann tatsächlich auch Krankengymnast geworden. Hab dann auch in Berlin mit einer WG gewohnt, mit Norwegern zusammen. Ich habe Eishockey gespielt, mein Freund Kjell Boxe hat damals bei den Reinickendorfern Füchsen Handball gespielt und so haben wir schon frühzeitig immer gegenseitig behandelt und sind damals schon eigentlich mit der Sportphysiotherapie groß geworden. Dann hatte ich einen Kreuzbandriss in Düsseldorf und dann wollte man mich in Düsseldorf schon operieren. Ich war damals schon Praktikant an der Uniklinik Düsseldorf, aber dann hat ein Freund von mir gesagt, der Otto Schneidberg, Mensch, geh doch mal zu dem Erich Deuser, da gehen doch alle Fußballspieler hin. Und dann bin ich damals 1973, 74 zum Erich Deuser gegangen und der hat mich damals schon nach dem Faszien-Distorsionsmodell behandelt. Warum? Weil der Erich Deuser schon gut mit der Ida Rolf bekannt war. Also nicht befreundet, aber bekannt, aber der kennt das Rolfing, die Technik. Und auch wenn das sehr, sehr schmerzhaft war, aber kennen wir ja von Mohammed Khalifa, der hat dazu nur heiße Salbe verwendet. Der Erich Deuser hat mich damals mit seinem, wie man sagt, mit seinem Drecksmassagestäbchen, japanischen Massagestäbchen behandelt. Aber unterm Strich war ich sehr schnell wieder fit. Es gab ja damals keine diagnostischen Möglichkeiten, es gab ja kein Kernspin, kein CT, kein Ultraschallbild, sondern man hat ja nur retten können und aufgrund der Röntgenaufnahmen habe natürlich nicht gesehen, wenn ich gerade interkontinentaler Ausriss da war, ob das jetzt das Kreuzband verletzt ist oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin auf jeden Fall wieder sehr schnell fit geworden. Und Erich Deuss hat dann erfahren, dass ich einen Teil meiner Ausbildung in Norwegen nochmal mache, also vor allem die manuelle Therapie habe ich dann von der Pike auf gelernt in Norwegen. Und immer wenn ich in Deutschland war, musste ich ihm erzählen, was die Norweger da alles so treiben. Und es ergab sich einmal so, dass der Erich wieder eine sehr große Fortbildung gehalten hat in Bad Bevensen bei Hamburg. Und ich bin da reingeschneit und dann hat er mich so ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, Klaus, und der Klaus Eder erzählt uns jetzt was über die Kniebehandlung, wie die Norweger das jetzt machen. Ja, ins kalte Wasser geschmissen worden, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, habe das einfach so erzählt, was ich in Norwegen da alles gelernt habe, von der Untersuchung bis zur Behandlung. Und was ich aber nicht wusste, in dem Auditorium saß auch der Jan Kern, damals Chef von Bundesausschuss Leistungssport, des DUSB, oder damals noch Deutscher Sportbund. Und der hat mich dann nach diesem Vortrag angesprochen und gesagt, hey, das, was Sie hier erzählt haben, das müssen Sie unbedingt bei uns beim Deutschen Sportbund erzählen. Dann habe ich gesagt, naja, wenn er mich glaubt, dass er mich brauchen könnte, komme ich gerne. Und damals war es aber auch so, dass der Erich Deuser, der Professor Hess, Professor Nowacki, Herbert Lubinger, die hatten ihre sportphysiotherapeutische Akademie auch schon immer in Bad Bevensen oder bei Hamburg oder mal in Hannover gehabt. Und die haben mich dann gleich gekrallt und die haben gesagt, Mensch, du kannst doch bei uns hier Dozent machen in der Sportphysio-Ausbildung. Und so ging das ein Hand in den anderen. Mein norwegisches Examen wurde mir dann auch anerkannt bei der Gesellschaft für manuelle Therapie als Instruktor. Ja, und so kam eben, dass ich beim Sport war und eben dann auch parallel manuelle Therapie unterrichten durfte. Ja, beim Sport, der Jan Kern hat mich dann eingeladen zu einem Bundestrainerseminar nach Tauer Bischofsheim und da ist mir der Emil Beck nachgewalzt, hat gesagt, der Emil Beck war damals Bundestrainer Fechten, daher kenne ich auch den Benny Wendt sehr gut aus Österreich, den auch schon ein paar Mal behandelt habe. Und gesagt, Herr Eder, Sie müssen mir den Matthias Bär angucken, der hat Schmerzen im Rücken, der kann schon ein Jahr nicht mehr fechten. Da wollte ich ja schon sagen, ich habe gesagt, ja, machen wir morgen. Nein, hat der Emil Beck gesagt, nein, sofort. Und da musste der Matthias Bär gleich antreten. Da haben wir den untersucht. Ich habe gesagt, ja, okay, nach meiner Ansicht ist das dies und jenes. Und sind wir dann so verblieben, dass der Matthias Bär dann noch im Januar 82 dann zu mir in Behandlung kam, nach Regensburg noch. Und auf jeden Fall ist er dann im März Dritter geworden bei der Europameisterschaft und im Juli in Wien wieder Weltmeister.
Sehr schön.
Und das war dann natürlich so meine Fahrkarte auch dann in Hochleistungssport. Ganz frühzeitig habe ich dann auch den Dr. Müller-Wohlfahrt kennengelernt, was die Beziehung dann zum Sport herbringt. Und ganz besonders erwähnen möchte ich natürlich meinen Freund und viel zu früh verstorbenen Kollegen Hansi Montag, der auch legendärer Physiotherapeut war beim FC Bayern, schon erst bei 1860, dann Bayern und dann mit mir auch jahrelang Nationalmannschaft betreut hat. Also wir haben uns dann auch gegenseitig sehr stark befruchtet.
Das heißt, wir reden da eigentlich fast von 50 Jahren oder mehr Sportphysiotherapie, oder?
Richtig, ja.
Kann man sagen.
Wie gesagt, beim Erich Deuss habe ich damals, ich glaube, ja, in den 70er Jahren angefangen. Ja, stimmt schon.
Und 1988 hat dich dann der Weg in den DFB geführt.
Dann
da
habe ich erstmal von 82 bis 88 die deutsche Fechtnationalmannschaft betreut. Bin dann zum Fußball gewechselt, auf Einladung von Franz Beckenbauer, hat mich sehr gefreut und bin dann halt auch bis 2018, also genau 30 Jahre war ich beim Deutschen Fußballbund dabei.
Ja. Was macht dann Sportphysiotherapeuten aus deiner Sicht? Was ist so für dich, wo du sagst, ist es die Leidenschaft, ist es den Willen da, den Sportler oder die Sportlerin einfach auch so schnell es geht wieder fit zu machen? Du hast das über so viele Jahre durchgehalten. Ich sage ja, viele hören schon ganz früh auf im Sport, weil sie sagen, okay, ich schaffe den Druck nicht oder man ist ständig unterwegs und so weiter und so fort. Wie hast du es geschafft, so viele Jahre, so viele Olympische Spiele, so viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften mit der deutschen Nationalmannschaft oder mit dem Deutschen Olympischen Bund. Wie hast du das über die Jahre gehalten, so ein bisschen, dass du immer diese Leidenschaft behältst und dass du einfach auch nicht aufhörst, so dich weiterzubilden, weil du hast gesagt, 74 bei den Norwegern. Mittlerweile gibt es ja Gerätschaften, die uns unterstützen, noch besser zu werden. Es gibt Techniken aus der Osteopathie und wie auch immer, die wir alle in die Sportphysiotherapie einfließen können, um Sportler und Sportlerinnen einfach noch besser zu betreuen, sei es jetzt in der Reha oder auch in der Regeneration während eines großen Sportevents zum Beispiel.
Also ich glaube, ein ganz entscheidendes Thema ist natürlich die Zuverlässigkeit. Wenn ein Sportler anruft, egal ob Samstag oder Sonntag oder ich weiß, am Heiligen Abend bin ich mit dem Bayern-Spieler Hansi Dorfner am Heiligen Abend noch bis 20 Uhr in der Praxis gestanden und habe ihn behandelt, da sind die anderen schon längst um den Christbaum geturnet. Das ist das eine. Zum anderen habe ich, glaube ich, meine Mittelmäßigkeit im Eishockey kompensiert, dass ich sage, okay, wenn ich schon keinen Superstar wäre im Eishockey, wir haben schon als 15-Jähriger den ersten Kreuzbandriss gehabt, dann als 22-Jähriger den zweiten Kreuzbandriss und das war noch damals keine so einfache Verletzung und ich habe auch den Anschluss dann nicht mehr richtig gefunden und auch gar nicht mehr gesucht, wenn ich ganz ehrlich bin und habe mich dann halt voll auf die Physiotherapie gestützt. Ganz entscheidend für mich war tatsächlich die Zeit in Norwegen, weil ich eben gesehen habe, was man alles machen kann und wie das erste Mal in meinem Leben im Biomechanischen Institut war, beim Ole Brakland in Oslo, da ist mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen, was ich eigentlich für einen tollen Beruf habe, wie das mit damals noch mit Animation, wie ein Gelenk funktioniert, welche Muskeln den Einfluss haben auf das Gelenk, wie Puppets on the String, wie so Marionetten werden die bewegt und man die Steuerung über den Schädel und über die Wirbelsäule und dann braucht man ja Sauerstoff, das heißt also, man braucht also Blut und wenn zu viel Blut da ist, dann brauchen wir das venolymphatische System, um abzutransportieren. Und da war ich dann so begeistert, dass ich sage, okay, ich mache hier nicht bloß den Kurs, ich bleibe gleich zur Vollausbildung da, habe meine Mama angerufen, so haben wir ein bisschen Geld nach Norwegen schicken und dann bin ich gleich mal oben geblieben. Und die Norweger damals, die waren ja auch sehr infiziert auch schon von Sutherland, also von der Osteopathie, sodass also die norwegische Gesellschaft für manuelle Therapie damals auch schon sehr viel Einfluss bezogen hat aus der Osteopathie, gerade über das Sutherland-Konzept, dann auch sehr viele Einflüsse mitgenommen haben vom Medland-Konzept. Also die Ausbildung war rundherum eine Sensation. Und je mehr man dann gearbeitet hat und je mehr erfolgreich man da war. Ich kann mich gut erinnern, mein Freund Arne Ringen, der hat damals die weltbeste 10.000 Meter Läuferin betreut oder Marathonläuferin, die Grete Weitz. Und wie ich gesehen habe, wie erfolgreich das sein kann, da war ich natürlich voll infiziert und wollte dann auch immer mehr wissen und wollte es dann immer auch wieder umsetzen. An meinen mir anvertrauten Sportlern, Gott sei Dank erstmal die vom SV Donaustauf, bevor ich dann Lothar Matthäus oder Jürgen Klinsmann ausprobiert habe. Und dann bin ich auch recht frühzeitig, Gott sei Dank, auch die Faszientherapie gestoßen, also gerade mit Evient und Hamburg, das waren die ersten Muskelkönige, und dann natürlich kam der Einfluss dann von der Ida Rolf, das Rolfing war damals auch schon so ein bisschen im Kommen, und Rolf Gustafsson war ja damals schon der medizinische Trainingstherapeut Urgestein, bei dem wir dann auch die Kurse gemacht haben, dass es wirklich den Anspruch erhebt, medizinische Trainingstherapie, also nicht, dass man im Bizeps 100.000 Volt hat, aber im Schädel kein Licht. Genau, das wollten wir dann natürlich, sondern wirklich indikationsbezogen dann schon trainieren. Ja, und dann kam halt immer mehr der Einfluss auch der Osteopathie. Gott sei Dank durfte ich dann vor über 30 Jahren schon den Guido Mert kennenlernen, der für mich einer in Europa zumindest einer mit Sicherheit neben Baral der beste Osteopath ist, die kennenlernen durfte, bei denen ich lernen durfte, bei denen ich über die Schulter schauen durfte, wo wir uns auch gegenseitig mal gemeinsam Patienten angeschaut haben, aus verschiedenen Perspektiven dann das betrachtet. Also, darum bin ich jetzt seit 71 Jahre alt geworden und es war mir noch keine Sekunde langweilig in meinem Beruf.
Das ist schön. Stehst du heute noch an der Liga und arbeitest noch?
Ja, ja.
Wenn Notfälle sind, wenn der Müller anruft und sagt, du,
gerade heute Morgen, gerade heute Morgen jetzt 6.30 Uhr, der erste Patient, so ein Wirtschaftskapitän, der muss jetzt gleich weiter nach Kanada fliegen. Den haben wir noch behandelt. Jetzt am Montag, am Mittwoch treffe ich mich mit Jerome Boateng zum Beispiel in München, aber ich habe keine Zeit, dass ich nach Rom fliege. Jetzt fliegt er mit der ersten Maschine nach München. Da gibt es am Münchner Flughafen gibt's ein VIP-Terminal. Da haben wir schon ein paar Mal getroffen, oder auch mit anderen Sportlern. Dann gehen wir in den VIP-Terminal. Da habe ich eine klappbare Massagebank da dabei und da wird halt behandelt. Und er fliegt dann wieder zurück nach Rom und ich fahre wieder zurück nach Regensburg. Also man ist schon etwas noch verrückt und man brennt einfach. Was ich nicht mehr kann, was ich froh bin, was ich nicht mehr machen müsste, dass ich halt 6 Wochen oder 8 Wochen zu einer Fußball-Weltmeisterschaft fahre oder 4 Wochen zu einer Olympischen Spiele, sondern dass ich es jetzt in Ruhe von zu Hause betrachten kann. So sehr mir das Spaß gemacht hat. Also ich möchte gerade beim Deutschen Fußballbund und beim Olympischen Sportbund nicht eine Sekunde missen. Es war sensationell, sensationelle Zeit. Zumal auch meine Frau, die ja auch Physiotherapeutin ist, mich sehr, sehr unterstützt hat. Sie hat ja auch 10 Jahre Fußballnationalmannschaft der Frauen betreut und ich bei den Männern. Dann war sie mit mir immer in der Zentrale, auch bei den Olympischen Spielen. Ich habe 10 Olympische Spiele, die Ursa hat 8 Olympische Spiele. Und im Vergleich hat man uns im Olympischen Dorf schon mal bezeichnet als Praxis zur gemütlichen Einkehr. Weil halt alles da war. Und das hat mir auch riesen Spaß gemacht, mit Usain Bolt zu arbeiten und mit all diesen internationalen Athletinnen und Athleten. Das war einfach schon toll.
Aber ist dir das schwer gefallen zu sagen, jetzt ist mal Schluss damit, ich gebe an den Nachwuchs ab sozusagen?
Nein, ich hab dann 2018 so ein bisschen Seuchenjahr gehabt. Erstmal beim Skifahren war ich bei der Renate da in Leogang, durfte die österreichische Skimädchen, damals vor allem die Silvia Eder, Elfi Eder und so weiter, ja, betreuen, die Kronbergerin, dann auch die leider früh verstorbene Maya. Habe ich auch die Renate kennengelernt aus Leogang, dem Kollegin, der heute ja halb Leogang gehört, mit ihrer Priestereck und was sie alles hat. Und da waren wir natürlich bei ihr in der Händelfischerei gesessen in Leogang. Und da war wohl eine Flasche Champagner zu viel. Auf jeden Fall haben wir beim Zurückgondeln nach Saalbach Hinterglemm, haben wir dann eine Beckenringfraktur zugezogen. Aber es war dann auch ein Zeichen, dass ich gesehen habe, dass ich morsch wäre. Weil wenn es mit der Buckelpiste aufgestellt hätte, hätte ich gesagt, okay, da kann man sich schon mal eine Beckenringfraktur zuziehen. Aber ich habe ja nur am Paraglider, der neben mir gestartet ist, zugeschaut. Dann hat es mal Givi gerissen. Ich bin gestürzt und bin weitergefahren. Da haben wir gar nichts dabei gedacht. Und dann sitzt man in der Hütte, so in Saalbach drüben, und dann wollte ich aufstehen zum Biesel und kaum noch einen Schritt gehen. Da war ich Gott sei Dank wieder ein österreichischer Sportfunktionär da. Ich habe ja 2014 bei der Olympiade in Sochi in Österreich ausgewohnt, weil der deutsche Sportbund zu mir gesagt hat, du bist eh halber Österreicher, du kannst da drüben wohnen, die haben ein schönes Apartment frei. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und dann hat der gleich gesagt, ja, Klaus, was ist passiert? Und dann hat er gleich den Lift, also den Sessellift angehalten, beziehungsweise die Gondel. Bin mit der Gondel zu Tal gefahren und bin aber dann nach Hause gefahren und habe mich zu Hause röntgen lassen und untersuchen lassen. Dann war also mal eine Fehldiagnose, jetzt geheißen, es ist nur ein Schambein ausgebrochen. Und nach 3 Wochen konnte er also fast nicht mehr gehen. Oh, dann bin nochmal in die Klinik und dann haben sie gesehen, dass ich mit CT, dass ich doch drei Knochen gebrochen hatte. Mhm. Und dann kam einer zum anderen und dann habe ich noch Spinalkanalstenose gehabt, weil ich unbedingt mit der Brechstange wollte unbedingt meine achte und letzte Fußballweltmeisterschaft 2018 betreuen. Oder bei der letzten duralen Injektion ist eine Infektion reingekommen. Und statt Russland-Weltmeisterschaft war ich dann im Krankenhaus gelegen. Aber so ist es halt dann. Aber dann habe ich ja gesagt, das wäre sowieso meine letzte gewesen. Und Müller Wohlfahrt und ich haben gesagt, wir hören nach 2018 auf. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist schade, dass das Ende so war. Aber es war dann auch nicht nur, weil das Ergebnis nicht gepasst hat. Auch trotz Niederlage wäre ich natürlich Sportsmann genug gewesen. Hätte die deutsche Mannschaft gerne unterstützt mit meinen Möglichkeiten. Aber so war es halt dann. Dann habe ich gesagt, na, jetzt ist Schluss, es reicht. 40 Jahre Hochleistungssport, es reicht.
Wir haben eingangs schon drüber gesprochen, kurz. Ich durfte dich mal kennenlernen oder unsere erste, wo wir im selben Raum waren, sonst kannte ich dich ja nur von Büchern, war ein Kongress in Baden bei Wien. Ja. Der wurde immer vom ÖFB und von der Österreichischen Gesellschaft für Sportphysiotherapie veranstaltet. Das Ganze hat die Mama von Marc Janko immer geleitet. Ja, richtig. Und da ist mir so ein prägender Moment einfach immer im Kopf blieben und es waren ein paar Redner aus dem ÖFB und das war alles sehr, ich sage jetzt einmal, ja, das wurde einfach eine Präsentation präsentiert, aber es fehlte die Leidenschaft zu dem Thema und dann bist du auf die Bühne gekommen und hast einfach über diesen Kompressionsverband, mit wie viel Millimeter HG, den man den anlegt, in Eiswasser gedrängt, mit dem Schwamm, mit der Pyramide, so wie man das kennt, und das war für mich so ein prägender Moment, wo ich einfach gesagt habe, das muss gewesen sein, so um 2009, 2010, also da reden wir jetzt auch schon wieder von vor 14 Jahren, und dass du nach so vielen Jahren, die du da schon dabei bist, trotzdem einfach noch diese Begeisterung hast, einfach nur über den Kompressionsverband anzulegen, das hat für mich einfach gesagt, okay, genauso wie der, das will ich einmal machen. Und dann jedes Mal, wenn ich bei der Austria auf der Bank gesessen bin, habe ich meine Elite-Box, so wie sie da gerade dahinter uns steht, habe ich die drinnen gehabt, mit genau dem, wie du das gesagt hast, die Bandagen zum Umwickeln, die Kompressionsbinde, die Pyramide, den Schwamm, eventuell noch ein Spray von Elite dazu und pack, das kriegt er rauf, wenn er sich verletzt. Und das war einfach, das dann umzusetzen in die Praxis, das war einfach schön.
Ja, es ist eigentlich egal, was man macht, ob man jetzt einen Kompressionsverband anlegt, ob man die Milz oder die Leber mobilisiert, man muss es einfach mit Leidenschaft machen und es muss vor allem immer eine Indikation sein. Das ist natürlich gerade in der Osteopathie, oder ich denke mal so manchmal, wenn ich sehe, was allein an dem Iliosakralgelenk rumgefummelt wird und rummanipuliert wird, darum sprechen ja viele Athleten und haben schon eine richtige postmanipulative Krise, weil es eben hinterher oft noch schlechter wird, aber wenn man es mit Leidenschaft macht und wenn man sich sicher ist, was man macht, dann kann man auch sicher auftreten, dann kann man es auch mit Leidenschaft rüberbringen. Und so bin ich ja heute noch, weil ich in meinem ganzen Leben so viel positive Erfahrungen gemacht habe mit meinen Athletinnen und Athleten, dass ich einfach darauf bringe, das auch den jungen Kollegen einfach so rüberzubringen. Auch die Begeisterung für diesen Beruf auch nochmal zu entfachen. Dass man nicht sagt, naja gut, man sitzt mal auf der Trainerbank und kann sich vor einem Millionenpublikum medial gut in Szene setzen. Das ist natürlich das eine. Aber das sollte eigentlich im Hintergrund sein. Wie oft bin ich mit verletzten Spielern in der Kabine geblieben und zu meinen Kollegen gesagt, geht's hier raus, lauft hier auf den Platz und ich bleibe in der Kabine und behandle den lieber. Oder auch beim Davis Cup Team. Aber man braucht einfach das Feuer. Wenn das Feuer mal aus ist und man sagt, jetzt muss ich den noch behandeln, jetzt kommt der am Sonntag, will der eine Behandlung haben. Wenn das mal anfängt, dann höre ich auf. Aber solange ich sage, okay, jetzt am Sonntag haben wir ja wieder zwei Jahrenspieler mir gestern aufs Auge gedrückt, ja, da ist man halt da.
Mhm. Ja, und das Schöne ist, das merkt man ja auch, ich darf ja gerade eine Fortbildung bei dir besuchen und das merkt man ja auch in deinen Kursen, wenn du über die ganzen, wir haben das letzte Mal das Knie ja auch besprochen, wenn du da dass du noch immer diese Leidenschaft hast, obwohl du das wahrscheinlich schon das, weiß ich nicht, wie viel damals vorträgst, ja, aber es ist trotzdem immer noch diese Begeisterung da, wie kann ich den oder die Sportlerin jetzt helfen, wenn die einfach ein Problem am Knie hat oder an der Schulter oder was auch immer. Und das merkt man ja in jeder Kursreihe, wo man drinnen sitzt mit dir, dass du noch immer dieses Feuer hast. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön, wenn das die Entschuldigung, die alte Generation, dass er auch an die junge Generation weitergibt, weil ja, das muss ja auch weiterleben, weil die ganze junge Generation, die jetzt nur mehr vor Instagram sitzt und sich da Übungen anschaut oder Behandlungsmethoden und 17.000 evidenzbasierte Nachbehandlungsprotokolle. Ich glaube, was man nie unterschätzen darf, ist auch die Erfahrung, die man mit seinen Händen macht, wenn man hingreift auf den Patienten. Ja. Ich meine, du hast wahrscheinlich über 1 Million Leute schon in der Hand gehabt, ja, oder auf deiner Liege und das Gewebe gespürt. Und ich glaube, das macht ja unseren Beruf einfach auch so wahnsinnig spannend, einfach diese Erfahrung an der Liege mit den Händen, mit seinen eigenen Händen zu sammeln.
Ja, das ist schon richtig. Also man kann halt in der Medizin schlecht, also zumindest in unserem Beruf schlecht evidenzbasiert arbeiten, weil es gibt halt für alle Techniken, die wir anwenden, Responder und Non-Responder. Beim einen wirkt es, beim anderen nicht, weil die Reaktion des Körpers natürlich so individuell ist, wie wir nur Menschen individuell sein können. Natürlich sind wir froh, dass wir sagen, okay, die Gesetze der Rheologie, das viskoelastische Material wird sich so und so verändern und so verhalten bei Kompression oder bei Traktion, oder die Gesetze der Hysteresis, dass wir wissen, dass sich Bindegewebe unter Stress mit Energie auflädt und dann wieder Energie freigibt. Aber das ist natürlich das wissenschaftlich fundierte Aussagen, aber das kann man nicht auf den Menschen übertragen. Ne? Du brauchst bloß anschauen, das linke Iliosakralgelenk eines Menschen schaut auf der rechten Seite wieder ganz anders aus. Also, oder der mediale Meniskus ist ganz anders wie der laterale Meniskus. Also, da tut man sich schwer, evidenzbasiert immer zu arbeiten. Aber wir leben eben halt auch von der Empirie, und gute Empirie ist ja schon fast so wie eine gute Wissenschaft. Na, es gibt ja intelligente Akademiker, die auch mal eine falsche Entscheidung treffen. Und darum muss man halt immer schauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt eine gute Entscheidung trifft. Und ich glaube, das macht auch einen guten Physiotherapeuten aus. Also nur so eine akademische Intelligenz und man trifft dann eine falsche Entscheidung, das ist nicht so wichtig, als wenn man teilweise auch aus dem Bauch heraus, sondern empirisch arbeitet, aber dann eine glückliche Entscheidung trifft.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du, weiß ich nicht, 10.000 Mal ein Knie behandelt hast und deine Dokumentation gemacht hast, dann ist das ja im Endeffekt auch eine Art der Studie. Du hast das halt nur nie veröffentlicht und hast nie eine Arbeit drüber geschrieben, aber in deinem Setting hast du ja trotzdem Wissenschaft betrieben, indem du einfach 10.000 Knies und hast gesagt, okay, bei dem hat es funktioniert, bei dem hat es nicht funktioniert, und dein Outcome ist halt das, wenn du das nächste Mal jemanden hast, wirst du mit dem Ansatz auch arbeiten können.
Ja, ich habe das Riesenglück gehabt, mit wirklich Top-Ärzten zusammenzuarbeiten, also allen voran, also der Dr. Müller-Wolfert natürlich, oder auch mit Christian Fink in Innsbruck. Wir haben ja gemeinsam viele Olympische Spiele betreut, und wenn wir heute telefonieren, dann weiß jeder, wovon der andere spricht. Also die gemeinsame Nomenklatur, die ist natürlich schon wichtig, und bei aller Kompetenz, die man sich vielleicht selber einredet, die oberste Verantwortung trägt immer noch der Arzt. Also das interdisziplinäre Teamwork, das ist auch das Schöne im Hochleistungssport. Ne? Mit Internisten, mit Orthopäden, mit Psychologen, also das ist einmalig. Und wenn man das wirklich ernst nimmt und sagt, der Spieler ist der Star oder die Mannschaft ist der Star und dann wir selber, und dann kann man wirklich in dieser interdisziplinären Teamarbeit unglaublich viel erreichen. Und man lernt selber was, man muss auch von anderen mal annehmen, man muss gewisse Sachen auch mal vergessen können, aber wie gesagt, da habe ich ein Riesenglück gehabt in meinem Leben, ob das jetzt von Anfang an Professor Hess schon war oder mein geistiger Vater Erich Däuser damals schon. Auch hier in Regensburg haben wir tolle Ärzte, mit denen wir dann ganz eng zusammengearbeitet haben. Wir haben den gerade Dr. Ascher, mit dem wir zusammen Davis Cup Team betreut haben. Das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, du hast das gerade schön gesagt. Ich glaube, ihr in Deutschland, ihr gerade in der Fußballnationalmannschaft, hebt sie auch immer das Team hinter dem Team so hervor. Ja. Und ich glaube auch, dass das, wenn dieses Team, kannst du noch besser sagen, aber wenn dieses Team wirklich harmonisch ist und wenn es da keine zu großen Egos gibt und jeder Schuster bleibt bei deinen Leisten, richtig, und jeder sagt, okay, ich mach das, ich mach das, ich mach das, aber wir helfen trotzdem zusammen, dann ist das für die Mannschaft ja noch einmal ein besserer Benefit, wenn dahinter ein Team steht, die einfach so homogen auftreten, und dann müssen die nur als Nummer am Spielfeld dann auch machen, und dann stemmst du am Ende den Pokal in die Höhe.
Ja, ich denke mir sehr oft, wenn ich so von Fernsehbilder sehe, wenn der Müller-Wolfert und ich auf den Platz gelaufen sind, das war fast eine nonverbale Aktion. Jeder hat gewusst, was er machen muss, und das war natürlich schon eine tolle Zusammenarbeit. Aber auch die anderen Ärzte, der Dr. Schmidt, der dabei war, oder der junge Hane dann und Übel akkadiert die Nationalmannschaft betreuen, war einfach ein tolles Miteinander.
Zum Abschluss noch ein Thema. Die Sportler oder Sportlerinnen verlangen ja oft so, du hast es erwähnt, 19 Uhr am Abend kommt der Anruf, du Klaus, bei mir zwickt's, ich habe morgen ein Match, was machen wir? Die wollen immer diesen Fast-Fix-Ansatz, diesen schnellen. Jetzt weiß ich, du hast ganz viele, viele Jahre und Zuhörer oder ich liebe auch so Anekdoten. Ja, ich weiß, du hast im Kniekurs etwas über einen Michael Ballack erzählt, der sich beim Flug oder so den Meniskus irgendwie eingeklemmt hat und wieder mobilisiert hat. Hast du da irgendwie so ein, zwei Anekdoten für uns, diese Fast-Fix-Ansätze, was man so als Sportphysio dann vielleicht erlebt und wo man dann vielleicht doch auch stolz auf sich selber ist, wenn man sagt, okay, der ist gestern um 11 am Abend noch bei mir gelegen und heute um 14 Uhr hat er gegen Polen das entscheidende Tor gemacht oder so.
Ja, das haben wir natürlich, ist im Hochleistungssport schon so, dass man sehr viel mit passagieren Zuständen zu tun hat. Das heißt also mit kurzzeitig vorübergehenden Überbelastungen oder Fehlbelastungen an unserem ganzen muskuloskeletalen System. Und wenn sich halt einer den Wirbel tatsächlich verrenkt oder einer der 28 Fußwurzelknochen, der kann nicht mehr auftreten und man hat Glück, es ist dann wirklich nur eine so lokale Störung, ohne dass das schon einen ganzen Wust von Kompensationsmechanismen auf den Plan gerufen hat, dann kann man natürlich glänzen. Da kann man sagen, okay, ich renke den ein und dann mache ich noch ein bisschen Muscle-Energy-Technik dazu oder dann geht es dem besser. Also solche Anekdoten hat man viel. Oder wie oft hat mich der Emil Beck angerufen, Tauber Bischofsheim, ist ja immer 200 Kilometer von Regensburg weg. Klaus, du musst sofort kommen, der Alexander Pusch oder der Matthias Bär kann sich nicht mehr bewegen. Da bin ich halt abends um 7 Uhr ins Auto gesprungen, 200 Kilometer nach TBB gefahren, die Gräden wieder gerade gerichtet und dann in der Nacht halt wieder zurückgefahren. Und dann, wenn dann ein Nächster hat einen Anruf gekriegt, du, vielen Dank, hat alles geklappt, ja, dann ist man natürlich auch froh. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die Sache, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wo man es auch versucht hat und dann hat es nicht geklappt. Und dann hat er gesagt, du, scheiße, geht mir vielleicht sogar noch schlechter. Mhm. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, also man hat bloß nicht bloß Wunderheiler, auch wenn man zu, ich darf Gott sei Dank sagen, mit Sicherheit zu 90% sehr gut helfen kann. Mhm. Aber Versagerquote hat man immer noch von 10% dabei. Ne? Mhm. Wie unser Freund Khalifa, der hat natürlich eine wunderbare Arbeit geleistet, aber dann nur bei 50% der Kreuzbandrissen. Ne? Andere 50% hat es halt nicht geklappt. Aber ist ja auch schon ein großer Bereich, wenn man das schafft.
Das stimmt, ja. Wie du den Ballack, den Meniskus mobilst, war aber nicht gegen Österreich, wie er dann das Tor geschossen hat in Wien.
Das war gegen Italien, in Dortmund gegen Italien. Wir sind mit relativ kleinen Maschinen von Berlin nach Dortmund geflogen und der Ballack ist ja doch fast 2 Meter lang oder ist er etwas inkommod im Flieger gesessen. Das ist einfach so Sachen, dass wenn halt dann die Beckenbeinachse oder die femoro-tibiale Achse verdreht ist, dann haben die Kreuzbänder eine falsche Spannung, dann geben die natürlich laut Signal, da konnte er kaum aufstehen. Dann haben wir einfach nur so eine arthroligamentäre Entspannung gemacht, sodass sich also der Unterschenkel gegenüber den Oberschenkel wieder repositionieren konnte. Dann waren die normale Spannungen gehabt, die Kreuzbänder, und der sogenannte Schmerz war weg. Das sind diese Passagierenzustände, die es halt im Sport Gott sei Dank häufig gibt, die aber jetzt nichts Dramatisches darstellen. Aber für einen Athleten natürlich ein dramatisches Beschwerdebild ist. Aber bei genauer Untersuchung, wenn man das Schlimmste ausgeschlossen hat, dann kann man natürlich solche Techniken gut anwenden.
Zum Glück fliegen sie heute jetzt nur mal erste Klasse und können sie ihre Beine hochlegen.
Ja, auf jeden Fall fliegen sie Business Class, ja. Ja, aber ich glaube, bei so kleinen Maschinen, wenn man so schnell von Berlin nach Dortmund fliegt, dann hat man so eine kleine Maschine.
Stimmt, ja. Letzte Frage. Fußball-EM steht vor der Tür. Österreich ist dabei, Deutschland ist dabei. Ihr seid gerade in einem Hoch wieder, wir auch. Leider unser Kapitän, der Alaba, der David, hat sich leider Kreuzband gerissen. Was ist deine Einschätzung? Finale Deutschland-Österreich, geht sich aus oder nicht?
Da würden natürlich immer zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das haben wir so oft gedacht, wenn wir in Wien gespielt haben. Ich weiß noch gut, da haben sich die Mannschaft aufgewärmt und dann, ich war halt bei den Österreichern gestanden, bei den Kollegen und hab mit denen geratscht und dann sind wir nach dem Aufwärmen in die Kabine gegangen und hat der Jogi Löw zu mir gesagt, du sitzt aber schon bei uns auf der Bank heute. Dann haben wir gedacht, ich muss jetzt ganz ruhig sein mit Österreicher Torschüssen, dass ich auf der deutschen Bank aufspringe und schreie Tor. Das geht natürlich. Nein, also das wäre natürlich das Traumfinale Österreich gegen Deutschland, dann würde mich sich ganz bequem in meinen Sessel setzen und könnte das völlig entspannt zuschauen. Aber ja, jetzt hoffen wir halt einfach, dass beide Mannschaften sehr gut abschneiden, dass sie weit kommen, dass sie von großen Verletzungen verschont bleiben, dass kein Terroranschlag gibt, das ist mal wichtig. Und dass es eine friedliche Europameisterschaft ist. Was dann hinterher rauskommt, werden wir sehen. Der Bessere soll natürlich gewinnen, dann müssen wir halt sportlich fair sein.
Lieber Klaus, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das Interview hat mir echt viel, viel bedeutet, diese Folge, weil du einfach, wie gesagt, schon sehr, sehr lange mich begleitest auf meinem sportphysiotherapeutischen Weg. Und es ist auf meiner Liste ganz oben gestanden, dich einmal vor mein Mikrofon zu bekommen. Jetzt hat sich das super ergeben. Und ich sage vielen, vielen Dank einerseits für die Folge, aber auch vielen, vielen Dank, und das kommt wirklich vom Herzen, für das, was du für die Sportphysiotherapie gemacht hast, dass du so vielen Leuten die Möglichkeit gegeben hast, sich zu entwickeln, dein Wissen vor allem weitergegeben hast und nicht das nur in deinem Werkzeugkoffer gehabt hast. Und wie gesagt, du bist für mich so, wenn man so spricht von einem Vorbild, von einem Mentor, von einem Role Model, wie man es auch immer sagt, dann stehst du da definitiv auf meiner Liste oben und vielen Dank dafür. Tschüss,
freut mich. Danke.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Interview und habt so ein bisschen die Zeitreise genossen, wie das früher so war, woher sozusagen all das Wissen kommt, was der Klaus mittlerweile auch an die jüngere Generation weitergibt sozusagen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich glaube, man hat rausgehört, dass das mir schon was bedeutet hat, das Interview, wenn da so dein langjähriges Vorbild auch mal vor dir sitzt und du mit ihm sozusagen ein One-to-One hast. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch genauso viel mitnehmen können wie ich wieder aus dieser kleinen Auszug aus Klaus Leben sozusagen. Und was noch wichtig ist, wie bereits angekündigt am Beginn der Folge, gibt es eben im Zuge der heutigen, der 70. Folge ein Gewinnspiel für euch. Und da gibt's eben ein richtiges Schmuckstück für Sportphysios zu gewinnen. Und zwar hat mir die Firma Kanzelsberger, mein langjähriger Partner für unterschiedliche Medizinprodukte, sei es für Verbandsmaterial, aber auch für physikalische Geräte wie zum Beispiel das Game Ready und einfach der Ansprechpartner im deutschsprachigen Raum für Vereine, für Verbände, die im Sport tätig sind, weil sie einfach eine riesige Produktpalette an, wie gesagt, Verbandsmaterial, aber eben auch alles andere, was man für die Praxis oder für den Einsatz im Verein benötigt. Und zu gewinnen gibt es eben eine Physio-Betreuertasche inklusive einer Vollausstattung mit wirklich hochqualitativen Produkten im Wert von 300 Euro. Also wie gesagt, ein richtiges Schmuckstück und ein wirklich treuer Begleiter für jeden oder jede, die in die Sportbetreuung starten möchte oder vielleicht auch ihr oder sein bestehendes Material updaten möchte. Wie ihr bei dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, um diese Betreuertasche zu gewinnen, erfährt ihr auf meiner Instagram-Seite Sportphysiotalk. Und da bekommt ihr sozusagen alle weiteren Schritte erklärt, um dieses Schmuckstück zu gewinnen. Macht's mit, es lohnt sich. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Viel Glück beim Gewinnspiel. Macht's es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.